Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Um die Energiewende zu erreichen und grünen Strom zuverlässig an Haushalte, Industrie und Wirtschaft zu liefern, ist eine umfassende Überholung und ein schneller Ausbau der Energienetzinfrastruktur notwendig. Dafür sind tausende dezentrale Erzeugungsanlagen, Speicher und vor allem die verbindenden Netze erforderlich. Laut Planungen der Elektrizitätsbranche müssen bis 2030 etwa 40.000 Kilometer neue Leitungen, 12.000 neue Trafostationen und 200 neue Umspannwerke in Österreich errichtet werden. Dieses Vorhaben ist teuer und wird Gesamtkosten von rund 18 Milliarden Euro verursachen. Daher stellt sich immer öfter die Frage, wie die Energiewende finanziert werden kann und welche Rolle etablierte Geldgeber wie Banken und Versicherungen dabei einnehmen. Welche gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen nötig sind, um alle Strukturmaßnahmen rechtzeitig abzuschließen, diskutiert Jakob Zirm, Wirtschaftsressortleiter der Presse, im nachfolgenden Podcast mit Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien und Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark.
Herr Graf, ich darf bei Ihnen gleich beginnen. Gerade im Photovoltaikbereich ist es ja inzwischen üblich, dass beispielsweise Besitzer von privaten Hausanlagen von ihren Energieversorgern oder Netzbetreibern mitunter kommuniziert bekommen, sie dürften einen Teil ihrer möglichen Kapazität nicht einspeisen, weil das Netz sonst überlastet wäre. Grüner Strom geht hier also zum Teil aufgrund eines Flaschenhalses im Netz verloren. Muss man jetzt nicht ehrlicherweise fragen, hat die Branche eine Entwicklung vielleicht verschlafen?
Wer Ja sagt zu Ökostrom, muss auch Ja sagen zum Netzausbau. Und das ist ein Satz, den ich seit mehr als einer Dekade bereits verwende. Und ich glaube, gerade ich bin der Garant dafür, dass man genau dieses Thema vorantreibt. Was natürlich richtig ist, ist, dass es viele Wünsche gibt, die zu einem großen Teil auch erfüllt werden. Alleine bei uns in der Steiermark hatten wir 15.000 neue PV-Anlagen letztes Jahr ans Netz gebracht, mit einer Leistung von 300 Megawatt. Das ist zweimal ein Donaukraftwerk. Also man sieht, welche Dimensionen das ausmacht. Und wir müssen das Netz ja für die Spitzenlast auslegen. Und da haben wir die Herausforderung, dass an sonnigen Tagen die Last oft 1200, 1300 Megawatt bereits an der Erzeugung ist, aber der Verbrauch nur 300, 400 Megawatt. Und das zeigt, dass wir ein System haben, wo wir auch darüber nachdenken müssen, wie wir die Energie vom Tag in die Nachtstunden bringen oder noch besser die Sommersonne in die Winterenergie bringen. Dafür braucht Speicher und ich glaube, der Netzausbau, da ist sehr viel auch Missverständnis enthalten, weil der Netzausbau geht massiv voran. Alleine unser Unternehmen baut mehr als doppelt so viel wie in der Vergangenheit. Vor wenigen Jahren noch 70 Millionen pro Jahr Investition, heute über 200 Millionen. Und wenn man das vergleicht mit dem Straßenverkehr, dann wird man jetzt für ganz wenige Stunden im Jahr die Autobahnen bauen, wo einmal im Jahr dann oder in wenigen Stunden im Jahr die Autos alle gleichzeitig fahren können. Und ich glaube, da müssen wir Lösungen finden, wo alle mittun, damit eines passiert, nämlich ein kosteneffizienter Ausbau, damit die entsprechenden Tarife, die es am Ende des Tages dann auch gibt, leistbar sind und wettbewerbsfähig sind für die Industrie und für die Wirtschaft.
Herr Höllerer, die Raiffeisen Holding finanziert ja schon seit langem beispielsweise grüne Stromproduktionsanlagen, Windkraftanlagen in Niederösterreich. Inwiefern sind Ihre Kunden auch von diesen Engpässen betroffen, die wir derzeit haben im Netz?
Die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien ist schon sehr früh in die Finanzierung erneuerbarer Energie eingestiegen. Wir haben anteilig gesehen eines der größten Portfolien in der österreichischen Kreditwirtschaft in diesem Bereich. Und wir konnten damit auch die gesamte Entwicklung und Geschichte sozusagen bisher der erneuerbaren Energie mitverfolgen. Und es ist genauso, wie es der Martin Graf sagt. Es hat halt gestartet, du hast ein paar Pioniere gehabt, jetzt wird das mehr. Aber man hat mit der gesamten Netzinfrastruktur, aus verschiedensten Gründen, auf die wir dann noch kommen, nicht nachziehen können. Das kommt jetzt, das Thema, es wird passiert ja auch sehr viel. Wir wollen da weiter auch der Partner sein, der Unternehmen. Aber das sind natürlich Engpässe. Wichtig ist in dem Zusammenhang, und das nehmen wir auch wahr, bei den unterschiedlichen Anbietern, bei den unterschiedlichen Erzeugern, sei es der angestammte Energieversorger, sei es der kleine Netzbetreiber, sei es die Energiegenossenschaften, Energiegemeinschaften, die wir auch in Niederösterreich haben, 25 Stück mittlerweile, dass es nicht die eine Lösung gibt und dass es nichts geben kann, das aufoktroyiert ist, sondern dass man sehr wohl der Wirtschaft, der Energiewirtschaft unterstützt, von der Finanzwirtschaft hier die Möglichkeiten geben muss, in verschiedensten Alternativen zu denken, zu planen und sie auch zeitgerecht umzusetzen.
Jetzt ist, wenn wir nochmal so uns das grundsätzlich anschauen, jahrelang hat man bei Energiewende immer an die Produktionsanlagen gedacht. Man hat an die Windräder gedacht, man hat an die Photovoltaik gedacht. Da wurde auch viel gebaut. Hat man dort die Hausaufgaben schon weitgehend erledigt? Und wo sind jetzt die Probleme? Wir haben vorhin Netze gehört, Speicher ist überhaupt ein Thema, das vielleicht noch viel zu wenig adressiert worden ist. Herr Graf, würden Sie so, wenn man so ein bisschen so sagt, wo haben wir, wie weit sind wir schon bei der Produktion und wie weit sind wir bei den anderen eigentlich?
In der Energiewirtschaft reden wir ja immer vom energiepolitischen Dreieck zwischen Leistbarkeit, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Und dieses Pendel schlägt immer wieder in den letzten Jahren in unterschiedliche Ecken aus. Und wenn man in diesem Dilemma sich befindet und an einem Eck anzieht, dann hat das Auswirkungen auf die anderen. Mhm. In den letzten Jahren war sehr großer Fokus auf die Erzeugung, auf die Erneuerbaren. Und diese Volatilität, die damit hineinkommt, auch die Dezentralität, die mit hineinkommt, die wurde zu wenig adressiert im Gesamtsystem. Und daher braucht es viel mehr Flexibilitäten und viel mehr Speicherkapazität. Man hat natürlich auch ein hohes Ausbauziel generiert und 2030 will ja Österreich 100% erneuerbare Energie haben. Da sind wir auf einem guten Weg. Da sind wir in Europa neben den Norwegern, die am weitesten sind, die am weitesten dieses Ziel schon in Griffweite haben. Dafür braucht es aber ein paar Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen heißen, dass wir auf der einen Seite Speicher forcieren müssen, kleine Speicher, große Speicher, Wasserstofftechnologie als Speichermedium sehen müssen und wir gleichzeitig aber einen wettbewerbsfähigen Preis speziell für Industrie und Wirtschaft haben müssen. Und da müssen wir auch den Blick dann in andere Regionen Europas setzen. Und wenn man sich anschaut, Deutschland hat einiges in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten gemacht. Jetzt am 5. Juli ein neues Papier veröffentlicht, Wirtschaftsdynamik für Deutschland. Und da ist ein riesengroßes Kapitel enthalten für den Energiebereich. Da sind Erleichterungen, die fortgeschrieben werden. Stromsteuer wird ausgesetzt auf ein Minimum auf europäischer Ebene. Das wäre auch in Österreich möglich. Die Kompensation für höhere Kosten im Vergleich im internationalen Wettbewerb sind dort auch fortgeschrieben. Aber es gibt dort auch eine Kraftwerkstrategie und eine Flexibilitätsstrategie. Und ich glaube, genau um das geht's jetzt. Die einzelnen Sektoren der Wertschöpfungskette individuell zu betrachten, ist zu wenig. Wir müssen wieder viel stärker systemisch denken und nicht nur systemisch im Energiestrombereich, sondern sektorübergreifend. Da geht's dann um die Wärme und auch um die Gasinfrastruktur in der Zukunft für die grünen Gase und die Wasserstoffinfrastruktur. Das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir müssen da vorankommen. Deutschland ist da einige Schritte vor uns.
Vielleicht eine Nachfrage zu den Speichern. Es war ja immer ein bisschen die Erzählung, wenn wir die erneuerbare dezentrale Produktion haben, dann werden wir auch eine dezentrale Konsumation haben und das gleicht sich aus. Das funktioniert so jetzt nicht ganz, weil wir sehen, dass wir da einfach zeitlich Verschiebungen haben, Jahreszeiten, aber auch Tageszeiten. Ist diese Speicherung, soll die eher lokal funktionieren? Also kann man darauf erwarten, dass halt der sogenannte, der typische Häuselbauer, der sich die PV-Anlage am Dach hat, dass der sich auch die Speicher unten in den Keller gibt? Oder brauchen wir das eher doch wieder in einer gewissen Art zentraler?
Schauen Sie, wir kommen von einem sehr zentralen System, dem thermohydraulischen Verbund in Österreich. Thermische Kraftwerke für den Winter, Hydraulik, Wasserkraft an der Donau speziell und an den großen Flüssen für den Sommer. Das hat sich massiv verändert in eine dezentrale, kleinteilige Struktur mit unterschiedlichsten Technologien. Und so ähnlich wird es auch im Speicherbereich sein. Wir kommen von großen Speichern, Pumpspeicherkraftwerke, Gasspeicher, die man zukünftig auch für Wasserstoff nutzen wird. Und wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir dezentrale Speicher haben. Und auf Ihre Frage antworten muss man ganz klar sagen, wir werden alles brauchen. Jegliche Flexibilität beim Kunden, nicht nur Speicherung, sondern auch seine Verbräuche zu steuern und natürlich auch die Energie von Sommersonnentag in die Nachtstunden oder in den Winter zu transferieren.
Herr Höllerer, was bedeutet das oder wie sehen Sie das bei Ihren Kunden, die ja zum Teil auch, nehme ich an, solche Anlagen auch finanzieren werden? Sind Speicher da schon dabei? Und vor allem das Zweite, was auch spannend ist, wir sehen ja immer so ein bisschen einen Schweinezyklus. Wir haben gesehen, jetzt während Corona der hohen oder während der Inflationswelle eigentlich, als die Energiepreise hoch waren, war die Nachfrage nach Photovoltaik sehr hoch. Die ist jetzt dann heuer plötzlich wieder sehr stark zurückgegangen. Und natürlich, da sind ja auch viele Unternehmen betroffen, die Dachdecker, Spengler, die halt diese Anlagen, Elektriker, die diese Anlagen errichten, das sind ja auch vielfach ihre Kunden. Wie problematisch ist das eigentlich, dass wir hier sozusagen Überkapazitäten aufbauen, auch in der Richtung, die dann wieder nicht gebraucht werden plötzlich?
Ich glaube, dieser Zyklus, den Sie angesprochen haben, den haben Sie in der Wirtschaft, in den verschiedensten Bereichen und immer wieder. Und grundsätzlich sage ich einmal, den lebt man durch, da muss man sich halt resilienter aufstellen, aber das geht ja dann wieder normal weiter und die Nachfrage schwingt sich dann ein. Ich sehe das nicht als großes Problem. Und es ist ja in Wahrheit gut, dass die Wirtschaft da etwas macht oder dass Unternehmen, Haushalte investieren und was umsetzen, bevor sie einmal gar nichts machen. Ich sehe das nicht als das große Problem. Das Thema ist viel mehr, und Sie haben jetzt die Speicherthematik angesprochen, dass wir unsere Kunden begleiten im Aufbau neuer Technologien, in die Investition neuer Technologien. Das ist natürlich auch mit den entsprechenden Risiken damit verbunden. Und da bedarf es insbesondere des Orten, wie auch bei unseren Kunden, genauso wie es auch gesagt wurde, da brauche ich dann eine gewisse Rechts- und Investitionssicherheit noch. Da muss ich dann auch schauen, dass ich die Rahmenbedingungen gebe, dass ich möglichst Wahlfreiheit zulasse. Ich glaube nicht, dass man nur in eine Richtung gehen darf, sondern wir werden alle verschiedensten Mittel, Instrumente benötigen. Das ist das eine. Und zum anderen aber, dass man schon auch schaut, dass sich alle Optionen wirtschaftlich auch rechnen. Wir können nicht in eine Richtung laufen, wo wir dann über Jahre hinweg hohe Abschreibungen haben oder ich sage staatlich regulierte Preise und dergleichen oder Förderungen, noch viel schlimmer, um künstlich etwas am Leben zu erhalten. Das ist für uns als Bank auch oder für uns als Finanzbranche eigentlich eine der großen Herausforderungen, dass du eben genau den Mittelweg findest, natürlich die Kunden in der Energiewende zu begleiten, überhaupt in der gesamten Transformation, auf der anderen Seite aber natürlich auch auf die gesamten Risikoaspekte entsprechend Rücksicht nimmst.
Ich meine, jetzt kann man sagen, wie es um die Produktion gegangen ist, da galten ja Ökostromanlagen aufgrund des Ökostromgesetzes mit früher fixen Einspeistarifen etc., als relativ sichere Bank. Man hat eigentlich eine kalkulierte Rendite gehabt, man hat genau gewusst, was, egal wie sich der Markt entwickelt, wie viel werde ich da hier raus lukrieren. Und deswegen ist das auch, glaube ich, war die Finanzierung da kein großes Problem. Hat sich das inzwischen geändert?
Ich denke, es hat sich auf die Normalität eingependelt. Und wenn es ein gesundes Projekt gibt, ein klar durchkalkuliertes Projekt, das nicht alle Preisentwicklungen in den Himmel schreibt und irgendwelche fantastischen Annahmen trifft, dann gibt es absolut die Möglichkeit, dass das finanziert wird. Und wir finanzieren ja das auch. Das ist genau, sage ich mal, ähnlich wie mit dem Netzausbau für die Energieversorger. Netze waren über Jahrzehnte etwas völlig Unspektakuläres, Gottgegebenes. Mhm. Mittlerweile gibt es große Investmentfonds, staatliche Fonds, wen auch immer, die genau in Netzinfrastruktur, öffentliche Infrastruktur investieren, weil sie sagen, das ist eigentlich das große Asset der Zukunft. Mhm. Also wir ziehen da als Finanzwirtschaft nach, das ist auch okay so, das ist gut so, begleiten hier die Wirtschaft, das ist ja genau unsere Rolle als Banken, als Versicherungen, Pensionskassen und dergleichen. Eines ist nur wichtig, man muss hier dem Kapitalmarkt auch die Möglichkeit geben, das Ganze auch zu begleiten. Mhm. Und da bedarf es auch einer gesunden Kapitalmarktkultur.
Jetzt war ja so, dass die Energieversorger während der Inflation durchaus sehr hohe Gewinne erzielt haben, die dann aber die Politik sich zum Teil über Dividenden und Gewinnabschöpfung wieder geholt hat. War das ein Fehler? Brauchen die Unternehmen dieses Geld? Man kann natürlich sagen, war jetzt ja relativ viel Geld plötzlich da in den Unternehmen zeitweise.
Ich kann natürlich über andere Unternehmen nichts sagen. Wir als Energie Steiermark haben eine sehr kleine Eigenerzeugungsquote und daher ist unser Gewinn vergleichbar wie in der Vergangenheit gewesen. Was wir aber seit Jahren machen, ist, dass wir Gewinne tesorieren für die Netzinfrastruktur. Dafür braucht es aber ein Regulativ, dass ich danach hinreichend Kapital dort auch tesorieren kann. Die Dividendenfähigkeit ist ein großes Thema aus den Netzen und die Finanzierungsstruktur wird dort ein Thema sein. Wenn Sie den Blick nach Deutschland wenden, dann gibt es dort die Diskussion über einen Energiewendefonds. Es gibt die Diskussion in Österreich durch den Verband der Erneuerbaren, die gerade eine Finanzierungsstudie gemacht haben. Also das Thema der Finanzierung der Zukunft der Infrastruktur liegt am Tisch.
Herr Graf, Sie haben gerade gesagt, es ist kein Problem, das Geld zu bekommen. Es ist genügend Geld, also Fremdkapital genügend am Markt. Welche Rollen spielen aber die gestiegenen Zinsen? Das würde mich jetzt an beide Herren interessieren. Es ist ja doch deutlich teurer geworden, sich Fremdkapital aufzunehmen. Ich meine, ist die Rendite entsprechend auch gestiegen bei den Netzen oder macht das jetzt ein Problem, dass jetzt manche, wie wir es in der Immobilienbranche ja sehen, dass manche Projekte einfach nicht mehr rentabel sind und daher nicht mehr finanziert werden können? Ist das im Energienetzbereich auch ein Thema?
Das betrifft alle Projektfinanzierungen, quer durch alle Branchen. Aber einerseits einmal zur Zinswende generell. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an die Inflationsthematik im letzten Jahr mit Übergewinnsteuern und dergleichen. Die europäischen, österreichischen Banken haben jetzt über Jahre, fast Jahrzehnte muss man ja sagen, sind in einer Niedrigzinsphase, haben sie gelebt, gewirtschaftet, haben das eigentlich auch sehr gut hinbekommen. Und jetzt ist, sage ich es jetzt einmal so, in diesem Sinne Geld wieder was wert. Da war sehr viel Geld am Markt. Und dass das zu einer Korrektur führt, dass das bei Projekten, die vielleicht bisher nur davon gelebt haben, dass es de facto keine Zinsen gibt und dass das Geld de facto gratis ist, dass die jetzt unter wirtschaftlichen Druck kommen, ist klar. Ich sage aber auch, das ist letztlich, auch wenn es natürlich den einen oder anderen sehr schmerzt, das ist ein natürlicher Prozess. Und die Wirtschaft stellt sich immer auf die Zinsen ein, aktiv wie Passivseite. Es gibt ja auf der Passivseite dann auch eine bessere Verzinsung, das muss man ja einmal dazu sagen. Und damit werden wir gesamtwirtschaftlich umgehen. Wir können es ja schon wieder. Wir sehen es ja selbst bei unseren Unternehmenskunden, bei den Projektfinanzierungen. Das springt wieder an, beziehungsweise das läuft ja durchaus weiter. Das ist so. Und eines vielleicht noch, weil Sie das angesprochen haben, zur Übergewinnsteuer. Es war, ist ja auch bei den Banken im Raum gestanden. Das kann man ja durchaus sagen. Wir nehmen die Gewinne, um zu thesaurieren. Wir nehmen das genau, um im Aktivgeschäft, im Kreditgeschäft zu wachsen. Ich kann natürlich mir über Gewinne abschöpfen. Irgendwo wird das Geld halt dann fehlen für die Zukunft, für zukünftige Projekte. Und ich glaube, eines muss man schon auch sagen, und das nehme ich, wenn es erlaubt ist, auch für die Energiewirtschaft in Anspruch. Wir gehen schon sehr sorgsam mit unseren Gewinnen um und wissen schon sehr wohl, wo wir unsere Jetons hinsetzen und wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln.
Aber sozusagen, ist es schwieriger geworden aus Ihrer Sicht, die Rentabilität von wichtigen Projekten, oder ist es immer möglich, ein wichtiges Netzausbauprojekt auch rentabel umzusetzen, auch trotz der höheren Zinsen?
Also wir sind natürlich im Netzbereich in einem Monopolmarkt und haben eine Regulierung und daher gibt es ja da Rahmenbedingungen. Die Regulierung bisher deckt ja diese auch Zinsentwicklungen zeitlich verzögert, aber dennoch ab. Das, was wirklich ein wichtiges Thema ist, ist aber, wir müssen jetzt viel mehr Gewinne thesaurieren, damit wir die Eigenkapitalquote bewerkstelligen können. Und das ist noch nicht hinreichend abgedeckt in der Regulierung. Warum? Weil natürlich diese hohen Investitionen, diese massive Steigerung auch erst jetzt in den letzten Jahren begonnen hat. Und das Regulierungssystem, das Sie ja sehr gut kennen, naja, das kommt aus einer Zeit, wo wir Seitwärtsbewegungen bei den Investitionen gehabt haben. Das heißt, die Anforderungen waren auch andere. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo kommt Eigenkapital in Zukunft, wenn es nicht aus thesaurierten Gewinnen kommen kann, woher kommt es dann? Weil wenn wir nicht thesaurieren können oder das Eigenkapital nicht in die Höhe bekommen, na, dann können wir nicht investieren und dann wären die Netzinvestitionen nicht umsetzbar. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Und daher braucht es schon die Ideen, wie man Eigenkapital dann auch entsprechend in die Unternehmen bringt. Das kann man über Zuschüsse machen, das kann man über Refundierung von CO2-Kosten machen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die in den aktuellen Diskussionen da liegen. Klar ist, wir brauchen stabile Finanzierungsstrukturen, damit wir ordentliches Rating haben, damit wir unseren Kapitalmarkt gut refinanzieren können, damit eines gelingt, nämlich eine kosteneffiziente Umsetzung der Energiewende. Und das muss ja unser Ziel sein. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus dem Grund, dass wir ja auch für die Industrie ein zukunftsfähiger Standort sein wollen. Und vielleicht nur ein Gedanke, wir sind jetzt als steirisches Unternehmen natürlich mit der Industrie sehr eng verbunden. Wenn ein Unternehmen wie eine Voest einen Konkurrenten hat, der grünen Stahl weltweit anbietet, dann wird auch ein Unternehmen wie die Voest grünen Stahl anbieten müssen. Und dann sind wir nicht mehr in den Fragen der Ökologisierung, sondern wir sind in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Österreich. Und das, glaube ich, ist nicht mehr ein nice to have, sondern ein Must-Have für den Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt jetzt.
Und da möchte ich vielleicht gleich anschließen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gesagt wurde, die Wettbewerbsfähigkeit, dass wir gemeinsam die gesamte Wirtschaft diese Energiewende und dergleichen mitträgt und daran arbeitet, sieht man an den Statistiken, sieht man an den Beispielen, die wir gebracht haben. Wesentlich ist, glaube ich, nur, dass das eben noch wirtschaftlich sinnvollen Regeln über die Bühne geht. Ansonsten scheitere ich spätestens an den Grenzen, wenn es dann um Exportwirtschaft, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht, weil an anderen Stellen wird es sehr wohl betriebswirtschaftlich sinnvoll gemacht. Und ein ganz wesentliches Element, denke ich, ist gerade, was Kapitalstärkung betrifft, was Investitionen betrifft, ist der Kapitalmarkt. Denn eines ist klar, Geld ist genug da.
Wir haben jetzt sehr viel natürlich über Finanzierung gesprochen, sollte auch das Hauptthema sein, aber ganz kurz nur, vielleicht, Sie haben es anfangs erwähnt, Herr Graf, das Thema Bürokratie und Verfahrensdauern. Wie sehr hängt eigentlich der Ausbau an den Problemen, zum Teil auch mit Not in My Backyards, mit Bürgerinitiativen, die vielleicht dagegen sind, aber auch mit Umweltverträglichkeitsprüfungen, einfach mit den bürokratischen Hürden, um Leitungen zu bauen?
Das hat mehrere Dimensionen. Ich glaube, die erste Dimension ist immer die Flächenwidmung. Da haben wir in der Steiermark speziell für Wind und für Photovoltaik eine gute Grundlage, um hier Flächen auszuweisen. Ganz klare Vorrangzonen, hier kann gebaut werden. Das heißt, die Flächenwidmung ist einmal die Grundvoraussetzung. Der zweite Punkt ist, gerade in den Verwaltungsbehörden, aber auch in den Gerichtshöfen, braucht es Personal. Wir haben immer mehr Verfahren und sitzen immer denselben Kollegen auf der Beamtenschaft und in der Verwaltung gegenüber. Das heißt, die müssen auch entsprechendes Personal haben, Expertise haben, damit sie diese Verfahren überhaupt abwickeln können. Und der dritte Punkt ist, mir würde ja schon reichen, wenn die Fristen, die in den Gesetzen stehen, auch eingehalten werden. Und dafür braucht es aber wiederum das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Mitarbeiter. Ich glaube, da gibt es viele Tendenzen, die sehr positiv in die richtige Richtung gehen in den Bundesländern mittlerweile. Ich glaube, da muss man sicherlich auch in der Zukunft noch stärker drauf schauen. Die Vielzahl an Verfahren birgt einfach die Gefahr, dass man dann auch eine entsprechende Anzahl an Kollegen gegenüber braucht, die natürlich dann auch diese Verfahren abwickeln können. Je stärker man Verfahren digitalisieren kann, automatisieren kann, entsprechende Fristen eingehalten werden können, desto besser ist es dann für die Umsetzung der Projekte.
Und dann sozusagen zum Abschluss noch eine Frage an Sie beide. Jetzt ist ja Österreich durchaus ambitionierte Ziele, 2030 komplette Selbstversorgung, CO2-neutral. Mitte des Jahrhunderts soll dann überhaupt die gesamte, also beim Strom, 2030 beim Strom und Mitte des Jahrhunderts soll die gesamte Wirtschaft und Energieversorgung CO2-neutral sein. Auf EU-Ebene Österreich möchte wieder ein paar Jahre früher dran sein. Würde mich interessieren, werden wir dieses Ziel erreichen aus derzeitiger Sicht? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ich bin ein grundsätzlich sehr optimistischer Mensch und glaube, dass wir die Ziele erreichen. Wenn du aber die Wirtschaft, und die trägt das, 80% des Green Deals werden von Unternehmen zu schaffen sein, wenn du denen nicht an die Seite ein Auto mit Handbremse gibst, sondern eines gibst, wo die Wirtschaft selbst lenken und Gas geben kann. Und ich glaube, dann ist das durchaus schaffbar. Beides, nämlich ein Riesenblock an Regulierung, der vielleicht dann noch ideologisch getrieben ist und ein ambitioniertes Ziel, das wird nicht funktionieren.
Ja, klar. Als Unternehmen haben wir eine klare Perspektive, nämlich Klimaneutralität 2040 und das haben wir heruntergebrochen auf die unterschiedlichen Jahresscheiben und daher, wenn wir unsere eigene Strategie erreichen wollen und erzielen wollen, bin ich sehr, sehr positiv und optimistisch, dass auch 2030 wir viele, viele Schritte weiter sind und näher beim Ziel sind.
Genau, das sind durchaus optimistische Schlussworte. Hoffen wir, dass das so ist. Aber man sieht, es muss halt am Weg noch, es vieles am guten Weg. Aber ich glaube, Stichwort Kapitalmarkt, bessere Regulierung, Zukunftsregulierung, Möglichkeiten, auch einen Use Case in die Zukunft zu haben, braucht es noch einiges. Hoffen wir, dass das auch so kommt. Danke Ihnen ebenfalls für diesen spannenden Talk.
Das war der Pressepodcast zur Finanzierung der Energiewende. Wir bedanken uns fürs Zuhören.